Das kennen wir jetzt schon viermal. Heute kommt der fünfte Teil. Das kennen wir auch, bis auf das, was ganz unten links steht. Wir wissen, dass es um die Apostelgeschichte geht, dass der Regisseur der Heilige Geist ist, dass die beiden Hauptdarsteller Petrus und Paulus sind. Und von den vielen Nebendarstellern schauen wir uns heute den Finanzminister von Äthiopien an. Das ist Teil 5. Gott gesucht, von Gott gefunden. Wir finden diese Geschichte in Apostelgeschichte 8. Letzten Sonntag ging es um eines der schrecklichsten Ereignisse in der Apostelgeschichte. Heute geht es um eines der allerschönsten. Die Begebenheit von Hananias und Sapphira, die wir uns letzten Sonntag angesehen haben, ist todtraurig. Die Begebenheit mit dem äthiopischen Finanzminister, die macht einfach nur glücklich. Ich lese jetzt einmal Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis zum Schluss des Kapitels. Philippus und der äthiopische Finanzminister. Philippus bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg, und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten, und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, die er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte, sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von dieser Schriftstelle ausgehend, das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdod wieder. Er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Da sitzt also ein Mann in seinem Wagen und rollt die Straße entlang. Es ist kein Kriegswagen, es ist eine Reisekutsche mit Platz für mindestens drei. Nachher hat der Philippus ja auch noch Platz und ein Wagenlenker gehörte sowieso dazu. Das Antriebsaggregat der Kutsche ist kein Benzinmotor und kein Dieselmotor, sondern wahrscheinlich einige Rinder, wenn es eine kleine Kutsche war, vielleicht sogar einfach ein Sklave, der den Wagen ziehen musste. So oder so, es ging nur im Schritttempo vorwärts. Außerdem ist die Straße nicht asphaltiert, es rumpelt und holpert, man wird hin und her geworfen, man wird durchgerüttelt und durchgeschüttelt. Also mit Sauseschritt ist da nichts, es geht ganz gemächlich vorwärts. Deswegen hat ja auch Philippus nachher die Möglichkeit, einfach neben dem Wagen herzugehen. Reisen war vor der Erfindung des Automobils eine sehr mühselige und irgendwo auch schmerzhafte Angelegenheit. Unser Äthiopier hat eine einsame Straße gewählt und fährt im Schritttempo. Und Philippus, der kann nachher eben nebenher gehen und zuhören. Der Mann ist sozusagen auf der Rückreise von seinen Ferien. Das Beste, das habe ich hinter mir, wird er denken. Das denken wir ja alle, wenn wir von unserem Feriendomizil wieder nach Hause fahren. Ich wollte mal nach Jerusalem, wird der Mann sich sagen. Und ich wollte mal den Tempel sehen. Und ich wollte dort den wahren, den einzigen Gott anbeten. Das ist mir gelungen. Jetzt geht's wieder zurück an meine Arbeit. Der Mann stammt aus Äthiopien. Jetzt weiß ich nicht, wie gut die Karte ist. Ist die einzige, die ich so gerade gefunden habe. Äthiopien heißt es hier, aber das ist nicht identisch mit dem heutigen Äthiopien. Das heutige Äthiopien, das liegt hier, sehen Sie? Das Gebiet, aus dem unser Mann kommt, das schließt sich nordwestlich an. Das ist eigentlich der Sudan, dieses Gebiet hier. Nördlich kommt dann Ägypten. Und eigentlich ist das Gebiet der Nubier, das geht noch etwas nach Ägypten rein. Und eben hier Südägypten und Nordsudan, das ist das Gebiet der Nubier. Etwa zwischen Aswan auf ägyptischer Seite und Khartoum mitten im Sudan, die Hauptstadt. Es ist geografisch eben deckungsgleich mit dem Gebiet der Nubier. Im Alten Testament kommt Äthiopien auch vor. Dort wird es Kusch genannt. Und vielleicht erinnern Sie sich, es gibt im Buch des Propheten Jeremia einen ganz tollen Typ, auch so eine Nebenrolle, und das ist ein Kuschiter. In Jeremia 38 wird erzählt, wie Jeremia vor den Babyloniern warnt. Die haben Jerusalem bereits belagert, aber die Leute glauben immer noch, Gott wird eingreifen und sie retten. Jeremia sagt, nein, Jerusalem wird untergehen. Seine Gegner wollen das nicht hören und versuchen ihn zum Schweigen zu bringen und stecken ihn eines Tages einfach in eine Zisterne, zwar ohne Wasser, aber voller Schlamm und es gibt dort nichts mehr zu essen, er wird elendiglich verhungern. Das kriegt Ebed-Melech mit, ein Äthiopier, ein Kuschit, ein Hofbeamter. Und er geht zum König Zedekia und meldet ihm das. Und der König Zedekia sagt, los, du kannst 30 Männer nehmen, zieht den Jeremia wieder aus der Grube und rettet ihn. Das macht Ebed-Melech. Und dann am Schluss darf Jeremia ihm im Auftrag Gottes sagen, weil du Gott vertraut hast und meinen Diener gerettet hast, wird zwar ganz Jerusalem untergehen, aber dein Leben bleibt erhalten. Lesen Sie es mal nach, Jeremia 38 und 39. Ein Kuschit, ein aufrechter Mann, ein toller Typ. Und hier haben wir es wieder mit einem Kuschiten zu tun, einem Äthiopier oder eben genauer einem Nubier. Das Bild, das ich vorhin zeigte, das ist ein Nubier. Toller Mann, nicht? So ungefähr sah vielleicht unser Finanzminister aus. Vielleicht ein bisschen älter. Er dient auch einem König, aber nicht dem Zedekia, sondern einer Königin. Man kennt sogar ihren Namen, Amanitore. Kandake heißt es hier. Das war nicht ihr Name, das war ein königlicher Titel, der weitervererbt wurde. Ungefähr so wie der Titel Pharao bei den Ägyptern. Offiziell war nicht sie, sondern ihr Sohn der König des Landes. Aber der König galt als so heilig, dass er in die säkularen Alltagsgeschäfte nicht verstrickt werden durfte. Der thronte sozusagen über allem. Die Alltagsgeschäfte, die tatsächliche Regierung, die hat seine Mutter getätigt. Deswegen war sie eigentlich die Regentin des Landes. Dieses äthiopische oder besser das nubische Königreich, das bestand bereits vom 6. Jahrhundert vor Christus an und dauerte bis ins 4. Jahrhundert nach Christus, also etwa 1000 Jahre. Die Hauptstadt Meroe war eine ganz bedeutende Kapitale. Jetzt passen Sie mal auf, hier sehen Sie den Nil. Das ist oben die Mündung, das Nildelta. Hier liegt Kairo, gleich wo das auseinandergeht. Und jetzt gehen wir den Nil runter. Hier ist Aswan, am Nordende des Aswan-Staudamms. Und jetzt macht der Nil hier so ein eigenartiges S. Sehen Sie hier? Man könnte sagen, das ist wie so ein S. Und am unteren Ende dieses S, da liegt Meroe. Hier haben wir nochmal den Nil, den Aswan-Staudamm. Hier ist Aswan. Jetzt geht der Nil hier runter. Man sieht es ganz blass, macht wieder diesen Bogen, dieses eigenartige S. Und hier ist Meroe, die Hauptstadt, wo unser Finanzminister herkommt. Das war eine ein großes Königreich, eine wichtige Stadt. Und er war, wie gesagt, Finanzminister. Das heißt, unser Nebendarsteller spielte in seinem Königreich eine Hauptrolle. Er war der Schatzmeister des Reiches, einer der höchsten Würdenträger. Ein hoch angesehener Mann, schwer reich, zur obersten Politklasse gehörend. Wahrscheinlich hätten viele gern mit ihm getauscht. Noch zwei Bilder, das sind die Pyramiden des Nubischen Reiches, soweit sie noch erhalten sind. Und hier sehen wir speziell die Pyramide von Amanitore, der Königin, der er gedient hat. Ja, ein großes Reich, ein großer Mann, wir hätten wahrscheinlich gern mit ihm getauscht. Aber da war eine Sache, auf die hätte man bei diesem Tauschhandel doch lieber verzichtet. Der Mann war ein Eunuch. Vornehm ausgedrückt, er war zeugungsunfähig gemacht. Derb gesagt, er war kastriert. Konkret hieß das, und jetzt formuliere ich es ganz salopp, und die Frauen müssen die Ohren zuhalten und nur die Männer dürfen herhören. Und ich sage Ihnen, die Vorstellung tut einem richtig weh. Man hat ihm sein bestes Stück abgeschnibbelt. Die Genitalien wurden mit einem scharfen Messer entfernt. So machte man das damals in der Regel. Traurig, aber wahr. Die Wächter des königlichen Harems, die mussten aus naheliegenden Gründen Eunuchen sein. Und auch Beamte, die ständig mit der Königin zu tun hatten, mussten Eunuchen sein. So wenig hat man denen zugetraut. Ja, und später wurde aus dem Wort Eunuch einfach der Hofbeamte. Selbst wenn er nicht kastriert war, wurde er trotzdem Eunuch genannt. Aber in unserer Geschichte steht Eunuch und Würdenträger nebeneinander, sodass man davon ausgehen kann, dass er tatsächlich entmannt war. Ja, der reiche, arme Mann war also wohl wirklich verstümmelt. Sie sehen, es ist nicht immer ein Vorteil, auf der Karriereleiter nach oben zu klettern. Noch etwas wird mitgeteilt, allerdings nur indirekt. Der Mann verehrte den Gott Israels. Die Perser hatten auf der Nilinsel Elefantine, die lag ungefähr auf der Höhe von Assuan, ganz da oben, wo der Nil breiter wird, war eine Insel Elefantine. Und da hatten schon die Perser Jahrhunderte vor Christus eine Garnison mit jüdischen Soldaten stationiert. Und da ist eine große jüdische Gemeinschaft entstanden. Und überhaupt haben die Juden in Ostafrika sehr viel missioniert, sodass eine richtige Diaspora-Judenschaft entstand. Die berühmteste und erste Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, die entstand nicht in Palästina, die entstand in Alexandria, in Ägypten, weil dort so viele Juden waren, die nicht mehr Hebräisch sprechen konnten und für sie musste man das Alte Testament übersetzen. Durch irgendeinen von diesen Kanälen wird unser Mann mit dem Glauben der Israeliten in Verbindung gekommen sein. Und er fand ihn faszinierend. Der eine Gott statt die Vielgötterei seiner heidnischen Umgebung. Das Gesetz von Mose mit seinen klaren, überzeugenden, hilfreichen Lebensregeln. Und dann die erstaunlichen Führungen, die Israel als Gottes Volk erlebt hat. Das hat ihn angezogen. Und er wurde einer von denen, die sich der jüdischen Religion anschlossen. Er war ein sogenannter Gottesfürchtiger, der zum Gott Israels betete und die Gebote befolgte. Eins allerdings konnte unser Äthiopier nicht werden. Ein Proselyt im vollsten Sinn des Wortes. Ein Proselyt ist ja jemand, der die Religion wechselt. Proselyt ist griechisch, das heißt eigentlich einer, der hinzukommt. Er konnte kein Hinzugekommener im vollsten Sinn des Wortes werden. Warum nicht? Wenn man ein vollwertiger Jude werden wollte, musste man sich beschneiden lassen. Das ging bei ihm einfach nicht mehr. Sehen Sie in 5. Mose 23, 1, da steht Folgendes. Wenn die Gemeinde des Herrn sich zum Gottesdienst versammelt, darf keiner dabei sein, der kastriert oder dessen Zeugungsglied abgeschnitten worden ist. So einer war er. Und trotzdem wollte er so viel wie möglich von Gott erfahren und in seiner Nähe sein. Und deshalb entschloss er sich, eines Tages die Reise nach Jerusalem anzutreten, zum Tempel des einen wahren, lebendigen Gottes. Das ist eine weite Reise, eine beschwerliche Reise, etwa 2000 Kilometer oder noch ein bisschen mehr. Aber das hat ihn nicht abgeschreckt. Er nahm Urlaub, sage ich jetzt mal so, und los ging's. Und in Jerusalem angekommen, da ging er so nah wie möglich zum Gottesdienst, zum Tempel. Er konnte bestenfalls bis in den Vorhof der Heiden. Als Unbeschnittener durfte er nicht weiter. Aber schon das war für ihn ein Riesenerlebnis. Vielleicht hat er sich mit führenden Priestern getroffen, mit Politikern gesprochen, Leute seines Standes, ein Treffen auf Ministerebene sozusagen. Es wird nicht gesagt, was er alles dort machte. Es wird auch nicht gesagt, wo er seine Jesaja-Rolle her hat. Normalerweise nimmt man an, die hat er irgendwo in Jerusalem gekauft, bei irgendeinem Schriftgelehrten. Mag sein, kann aber auch sein, dass er die schon in Meroe besorgt hat. Eine griechische Übersetzung des Jesaja. Und dass er die mitgenommen hat, um sich vorzubereiten auf den Besuch im Tempel. Jedenfalls befindet er sich jetzt auf der Rückreise. Und er liest in diesem Buch des Propheten Jesaja, in der griechischen Übersetzung der Septuaginta, er hat Gott gesucht. Hat er Gott auch gefunden? Vor allem hat er den gefunden, den Gott ja ganz kurze Zeit vorher auf die Erde geschickt hat, um für unsere Schuld zu sterben und uns neues Leben zu schenken? Nein, von Jesus Christus hat er offensichtlich noch nichts gehört. Er weiß nichts von diesen entscheidenden Dingen, die erst wenige Zeit vorher geschehen sind. Er liest sich den Text des Jesaja laut vor. Alle lasen damals laut. Das half, sich den Inhalt einzuprägen, das half, mit den Gedanken nicht abzuschweifen. Probieren Sie es mal aus. Wir sind ja so an Hektik gewöhnt, wir sind so schnell zerstreut. Lautes Lesen hilft, ist eine gute Sache. Außerdem muss man bedenken, dass die Menschen damals es viel schwerer hatten, ihre Texte zu entziffern. Griechisch wurde mit Großbuchstaben geschrieben. Und aus Platzgründen, so eine Schriftrolle hat ja nicht endlos Platz, hat man den Abstand zwischen den Wörtern weggelassen und Satzzeichen gab es auch keine. Das sah dann etwa so aus. Wenn Sie versuchen, das zu lesen, still zu lesen, ist es richtig schwierig. Sobald Sie anfangen, laut zu lesen, merken Sie, wo hört das erste Wort auf, wo beginnt das nächste. Man kriegt die Silben mit, man ist viel schneller dabei. Na, haben Sie es rausgekriegt, was das heißt? Arme haben Beine, Beine keine Arme. Arme Beine ist ein Wortspiel. Die Armen, also die Nichtreichen und die Gliedmaßen, die Arme, ja, okay. Aber so ein bisschen geht das Leuten, die Griechisch in Großbuchstaben und ohne Wortabstand lesen. Und da ist einem plötzlich klar, wieso der Mann laut gelesen hat. Richtig laut. Es gibt in den Confessiones von Augustinus, dem großen Kirchenlehrer aus dem 4., 5. Jahrhundert, eine Stelle, da schreibt er über Ambrosius, das war sozusagen sein geistlicher Vater, also frühes Mittelalter. Und da sagt Augustinus, er wundert sich so, dass er den Ambrosius mal angetroffen hat, wie er still gelesen hat. Er hat noch nicht mal die Lippen bewegt, sagt er. Und dann überlegt sich Augustinus in seinen Confessiones, wieso Ambrosius nicht laut liest, was es für Gründe haben könnte, dass er leise liest, weil das so ungewöhnlich ist. Man hat noch im frühen Mittelalter laut gelesen, einfach weil es leichter war, den Text sich einzuprägen und aufzunehmen. Also zurück zu unserer Nebenrolle. Inzwischen ist der Mann bei seiner Lektüre in Jesaja Kapitel 53 angekommen. Da ist die Rede von jemand, der um anderer Willen leidet, der von den Menschen verachtet und verworfen wird, der für die Sünden der Welt stirbt, der zu neuem Leben auferweckt wird, der viele Menschen für gerecht erklären wird. Der Finanzminister kapiert nichts. Er wird so gern begreifen. Aber er versteht nur Bahnhof. Ich sollte mal eine Pause einlegen. Er schaut hoch. Da ist doch jemand. Da geht doch jemand neben dem Wagen her. Ein einfach gekleideter Mann. Ihre Augen begegnen sich. Und plötzlich fragt dieser Fremde, verstehst du denn, was du liest? Das ist im Griechischen ein wunderschönes Wortspiel. Ginoskes ha anaginoskes. Ginoskes ha anaginoskes. Verstehst du denn, was du liest? Der Philippus sprach ja auch Griechisch. Er war ja einer der sieben Diakone aus Apostelgeschichte 6 und war extra, weil er Griechisch sprechen konnte, gewählt worden, damit er den griechischsprachigen Christen in Jerusalem Unterstützung geben konnte. Also, der war nebenher gegangen, hatte mitgehört und plötzlich merkt der Finanzminister, da hat ja einer mitgekriegt, was ich laut lese. Peinlich. Jetzt sich bloß keine Blöße geben. Verstehst du, was du liest? Klar verstehe ich, was ich lese. Ich bin ja schließlich königlicher Finanzminister. Ich bin gebildet. Ich kann mir einen Reisewagen leisten. Ich muss nicht wie du zu Fuß gehen. Hat der Äthiopier so reagiert? Hat er nicht. Er gibt seine Unkenntnis unumwunden zu. Also mir ist der Mann auf Anhieb sympathisch. Er tut nicht entrüstet, er ist nicht eingebildet, er gibt nicht vor, etwas zu sein, was gar nicht zutrifft. Er tut nicht überlegen, wo er in Wirklichkeit hilflos ist. Er war sich nicht zu stolz, er war sich nicht zu gut, um eine Erklärung des Textes zu bitten. Der Mann ist so drauf aus, diese Prophetenworte zu verstehen, dass er jede Hilfe in Anspruch nimmt, die sich ihm bietet, auch wenn sie von jemandem kommt, der auf der sozialen Leiter ganz offensichtlich viel weiter unten steht. Und er sagt, wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Ich brauche einen Lehrer, einen Bibellehrer, einen, der im Glauben schon weiter ist als ich. Bitte steig doch auf und setz dich neben mich. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Also ich habe schon mal keine Ahnung, von wem hier überhaupt die Rede ist. Wer leidet hier für andere? Wer trägt die Schuld seines Volkes? Wer stirbt da und wird wieder lebendig? Ist das Jesaja selber? Oder auf wen bezieht sich das? Merken wir, man kann das Alte Testament in seiner ganzen Tiefe, in seiner ganzen Tragweite nur verstehen, wenn man Jesus kennt. Alles im Alten Testament weist über sich hinaus ins Neue. Das ganze Alte Testament ist ein prophetisches Buch, ein Buch, das in die Zukunft zeigt. Ein Buch voller Versprechungen, die sich aber erst durch Jesus erfüllen. Ein Buch voll schwieriger, rätselhafter Aussagen, wie hier Jesaja 53. Ein Buch wie ein Haus mit vielen geheimnisvollen Räumen. Aber die Türen zu diesen Räumen sind verschlossen. Es braucht einen Schlüssel. Es braucht einen Code, um hineinzukommen. In neuen Hotels kriegt man da keinen Schlüssel mehr, nur noch so ein Kärtchen, einen Code, den man einschieben muss, dass die Tür aufspringt. Und dieser Code ist Jesus Christus. Wer Jesus kennt, dem öffnen sich die Türen, der beginnt zu begreifen. Genau von diesem Code hat Jesus gesprochen, als er zu seinen Kritikern sagte, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift, das Alte Testament, weist auf mich hin. Ich bin der Schlüssel zum AT. Und genau diesen Code hat Jesus nach seiner Auferstehung auch den Emmaus-Jüngern gegeben. Er hat ihnen sozusagen den Schlüssel zu den verschlossenen Zimmern des Alten Testaments in die Hand gedrückt. Es heißt, er ging mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Und genauso macht es jetzt Philippus. Er hilft dem Äthiopier in derselben Weise wie Jesus damals den Emmaus-Jüngern. Da ergriff, sagt Lukas, da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Die beiden werden lang miteinander geredet haben. Philippus wird ihm erzählt haben, was Jesus gelehrt hat, was für Wunder er getan hat, dass er unschuldig ans Kreuz genagelt wurde, dass Gott ihn wieder lebendig gemacht hat, dass er dann in den Himmel zurückgegangen ist und dass er, Philippus und alle anderen Jesus-Jünger den Auftrag bekommen haben, das Evangelium allen Menschen weiterzusagen. Also nicht nur den Juden, sondern zum Beispiel auch den Äthiopiern. Und er wird ihm gesagt haben, dass jeder, der sich für Jesus öffnet und ihm vertraut, neues Leben erhält. Seine Schuld wird ihm vergeben, er bekommt den Heiligen Geist und er wird damit ein Kind Gottes, ein Mitglied in einer Familie, die ständig anwächst und die eines Tages die ganze Welt umspannen wird. Er wird auch von der Taufe gesprochen haben, dass die Taufe ein äußeres Zeichen dafür ist, dass jemand den Schritt zu Jesus wagt. Plötzlich sieht der Finanzminister eine Wasserstelle, ein Teich vielleicht oder ein Wadi. Stopp, ruft er dem Kutscher zu und zu Philippus gewandt, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde. Sehen Sie, das ist der entscheidende Moment der Geschichte. Das ist das Bekenntnis zu Jesus. Indem er sagt, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde, sagt er, ich bin entschlossen, Jesus zu folgen. Ich will den Schritt machen. Ich breche mit meiner Vergangenheit, ich möchte ein neues Leben starten, ein Leben mit diesem Jesus, ein Leben unter der Führung des Heiligen Geistes. Umkehr und Taufe, das fällt hier in eins zusammen. Spricht etwas dagegen? Was könnte denn gegen die Taufe sprechen? Zum Beispiel, dass er doch eigentlich noch viel zu wenig weiß von dem neuen Glauben. Sollte dieser Mann jetzt nicht erstmal einen Monat lang Taufunterricht kriegen? So hat man das ja nachher mit den frischen Christen gemacht. Unterweisungen der biblischen Lehre. Das ist gut und wichtig. Aber sehen Sie, letztlich geht es beim Christsein nicht um ein Gedankensystem, nicht um komplizierte Argumente, die man mühsam lernen muss. Entscheidend ist das persönliche Verbundensein mit Jesus. Und diesen Schritt, den hat der Mann gemacht. Deswegen darf er sich taufen lassen. Was könnte noch gegen die Taufe sprechen? Dass er direkt nach der Taufe in ein Land reisen wird, wo es keinen einzigen Christen gibt, keine Gemeinschaft von Gläubigen, keinen Seelsorger. Wer soll ihn denn ermutigen? Wer soll ihn denn ermahnen? Wäre es nicht besser, er würde mit Philippus erstmal wieder nach Jerusalem zurück und dort ein paar Wochen mit den anderen Jüngern verbringen? Aber hier gilt genauso, das Zusammensein mit der Gemeinde ist gut und wichtig, aber entscheidend ist das Zusammensein mit Jesus. Und Jesus begleitet unseren Mann in seine Heimat und wenn dort kein einziger Christ mit ihm geht und kein einziger Christ auf ihn wartet, Jesus ist trotzdem da. Er darf sich taufen lassen. Was könnte denn noch gegen die Taufe sprechen? Sein Reichtum, dass er für die Finanzen des äthiopischen Staatswesens verantwortlich ist. Lässt sich das mit seiner Verantwortung für Jesus vereinbaren? Seine Verantwortung Jesus gegenüber vereinbaren? Er kann doch nicht Gott und dem Mammon dienen. Muss er jetzt etwa seinen Job kündigen, bevor er getauft werden kann? Nun, unser Mann hat den Heiligen Geist bekommen und der wird ihm helfen, auch in diesem schwierigen Konfliktfeld kluge, integre, gesunde Entscheidungen zu treffen. Was könnte noch gegen die Taufe sprechen? Dass er der Königin gehorchen muss, seine Stellung am Hof. Er ist der Kandake zu absolutem Gehorsam verpflichtet. Bahnt sich da nicht ein Loyalitätskonflikt an? Was, wenn Gott etwas anderes von ihm verlangt als die Kandake? Sollte das nicht geklärt werden, bevor Philippus ihn tauft? Und wieder muss man sagen, Jesus ist bei ihm. Er wird ihm Weisheit geben und Mut und vielleicht wird er eine ganz neue Richtung einschlagen. Wer sieht schon hinter all die Biegungen, die der Weg dieses Mannes von jetzt an nehmen wird? Aber deswegen kann man doch die Taufe nicht aufschieben. Entscheidend ist, dass der Mann den neuen Herausforderungen im Vertrauen auf Jesus ins Auge sieht. Was könnte noch gegen die Taufe sprechen? Die Hautfarbe vielleicht? Der Mann ist ein Afrikaner, er ist dunkelhäutig, sogar sehr dunkel. Die Nubier sind richtig dunkel. Das Wort Kusch, eben das hebräische Wort für Äthiopier, das bedeutet je nach Zusammenhang ganz einfach schwarz. Gucken Sie mal diese Bibelstelle an, Jeremia 13, die kennen Sie alle. Kann ein Schwarzer seine Hautfarbe wechseln oder ein Leopard sein geflecktes Fell? Genauso wenig seid ihr fähig, das Gute zu tun. Ihr habt euch viel zu sehr an das Böse gewöhnt. Und für Schwarzer steht im Hebräischen Kuschit. Weil wenn man an Kuschit sah, dachte man an die schwarze Hautfarbe. Ja, der Mann ist schwarz. Er fällt sozusagen aus dem Rahmen derer, die bisher Christen geworden sind. Kann die schwarze Hautfarbe ein Hindernis sein, in die Gemeinschaft mit Jesus aufgenommen zu werden? Niemals. Afrikaner sind doch genauso Geschöpfe wie Europäer. Im Evangelium ist nicht der allergeringste Platz für Rassismus. Gleich in der allerersten Generation von Christen finden wir im Neuen Testament eine Reihe von dunkelhäutigen Gläubigen, Seite an Seite mit den hellhäutigen. Und das finde ich wunderbar. Und sehen Sie, der erste Heide, dem das Evangelium verkündet wurde und der zum Glauben an Jesus kam, wir denken immer, das war Lydia, stimmt nicht, das war unser Äthiopier. Das war kein Europäer, das war ein Afrikaner, ein schöner, schwarzer Nubier. Gibt es noch etwas, das gegen die Taufe sprechen könnte? Ja, dass der Mann verstümmelt ist, dass er ein Eunuch ist. Erinnern Sie sich an die Stelle, die wir vielleicht vor 20 Minuten gelesen haben? Wenn die Gemeinde des Herrn sich zum Gottesdienst versammelt, darf keiner dabei sein, der kastriert oder dessen Zeugungsglied abgeschnitten worden ist. Das galt für Israel zur Zeit des Alten Testaments. Für Nichtjuden, die sich dem jüdischen Volk anschließen wollten, gab es sowas wie eine Proselytentaufe, eine Art Ritualbad. Und wenn der Eunuch in Jerusalem zu irgendeinem Pharisäer oder Schriftgelehrten, Sadduzäer, gesagt hätte, darf ich Proselyt werden? Darf ich die Proselytentaufe an mir vollziehen lassen? Nein, hätten sie gesagt. Wenn er dort gefragt hätte, spricht etwas dagegen, dass ich mich diesem Reinigungsbad unterziehe und zum Judentum übertrete, dann hätte man gesagt, tut mir leid, du bist kastriert, geht nicht. Zum letzten Mal spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde. Nein und nochmals nein. Nichts spricht dagegen, bei Jesus nichts. Philippus und der Finanzminister steigen aus dem Wagen, steigen ins Wasser und der, der schon längere Zeit Christ ist, tauft den, der es gerade eben geworden ist. Damit ist es amtlich. Ab jetzt gehört der Afrikaner zu Jesus. Die beiden steigen aus dem Wasser. Sie wollen zur Kutsche zurückgehen. Und plötzlich ist Philippus verschwunden. Gott hat ihn weggenommen, hat ihn woanders hingebracht, nach Aschdod. Fragen Sie mich nicht, wie Gott sowas bewerkstelligt. Wenn ich es wüsste, wäre ich Gott. Das muss gar nicht so spektakulär zugegangen sein. Philippus war halt einfach weg. Wir würden sagen, wie vom Erdboden verschluckt. Für Philippus war das wichtig. Das war, als würde Gott ihm sagen, so Philippus, deine Aufgabe an diesem Mann ist abgeschlossen. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Du musst seinen Glauben ab jetzt nicht mehr kontrollieren. Überlass ihn mir. Mach dir keine Sorgen, wie das mit ihm weitergeht, wenn er wieder nach Meroe an den Nil zurückreist. Paulus sagt mal, es steht in der Macht des Herrn, uns zu bewahren. Und das gilt auch für diesen Äthiopier. Und der Finanzminister, was hat das für ihn bedeutet, dass Philippus plötzlich weg ist? Sicher hat er sich gewundert, wieso sein Begleiter so mir nichts, dir nichts verschwunden ist. Er wird sich umgesehen haben, hat vielleicht ein paar Schritte nach rechts gemacht, ein paar Schritte nach links und dann hat er die Suche aufgegeben. Ich könnte mir denken, dass ihn dieses plötzliche Verschwinden mächtig in seinem Glauben bestärkt hat. Der Philippus muss ihm vorgekommen sein wie ein Engel Gottes. Der ist ja auch unvermittelt neben seinem Reisewagen aufgetaucht in so einer gottverlassenen Gegend. Schickt Gott plötzlich jemand hin. Und dann hat er ihm Jesus erklärt, um mir die Augen zu öffnen. Und jetzt ist er plötzlich genauso unvermittelt wieder weg. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, heißt es. Und dann steht trotzdem da, und es heißt weiter, trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Das ist ganz großartig. Eine tiefe Freude erfüllte ihn. Besser kann man nicht zusammenfassen, was jemand empfindet, dem Jesus neues Leben schenkt. Tiefe Freude. Der Mann ist am Ziel. Er ist losgereist, um Gott zu suchen, und jetzt hat Gott ihn gefunden. Er hätte nicht mehr gewusst, wie er wirklich Gott von sich aus finden kann. Er war schon sozusagen wieder an der Landesgrenze. Gleich wäre es rausgegangen aus Palästina und wieder zurück über Ägypten nach Nubien. Weg vom Fenster, weg, keine Christen. Und Gott hat ihn sozusagen noch in letzter Minute am Kragen gepackt und hat ihn zu Jesus geführt. Er ist am Ziel. Gott hat ihn gefunden. Und er bringt jetzt einen Schatz mit nach Hause, der wertvoller ist als alles, was er in den Schatzkammern der Kandake zu hüten hat. Jesus ist seine Freude. Und da rollt er nun in seinem Wagen Richtung Meroe. Was hat er denn gemacht? Die lange Fahrt, die vielen Kilometer. Bestimmt hat er irgendwann wieder die Jesaja-Rolle vorgenommen, um weiterzulesen. Er kannte jetzt ja den Code. Er würde merken, wenn sich was auf Jesus bezieht. Mit Philippus hat er ja Kapitel 53 gelesen. Wenn er jetzt also weitergelesen hat, dann stieß er drei Kapitel später in Kapitel 56 auf folgende Aussage. Und jetzt passen Sie mal auf. Da steht, der Ausländer, der sich dem Volk des Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich aus seinem Volk ausschließen. Und der Eunuch, der Verstümmelte, der zeugungsunfähig gemacht wurde, soll nicht sagen, ich bin ein abgestorbener Baum. Denn so spricht der Herr, wenn ein Eunuch meinen heiligen Tag, den Sabbat beachtet und das wählt, woran ich gefallen habe und an meinen Bund festhält, dann bekommt er in meinem Haus und in meinen Mauern einen Gedenkstein. Ich verleihe ihm einen Namen, der mehr wert ist als Söhne und Töchter. Es wird ein ewiger Name sein, der niemals mehr ausgelöscht wird. Ich bin sicher, dass er das gelesen hat in seiner Jesaja-Rolle auf seiner Rückfahrt. Ist das nicht eine fantastische Ankündigung? Das, was bis dahin in alttestamentlicher Zeit galt, das wird aufgehoben. Eunuchen werden nicht mehr vom Gottesdienst ausgeschlossen sein. Wenn wir so eine Stelle lesen, da lesen wir ganz schnell drüber weg. Das betrifft uns ja gar nicht direkt. Aber diesen Hofbeamten, den betrifft das. Der wird von seinem Sitz aufgesprungen sein, als er das las. Das hat Gott an mir wahrgemacht. Ich gehöre ja jetzt zu seinem Volk. Ich bin getauft. Meine Behinderung hindert mich nicht mehr. Jesus hat mich so angenommen, wie ich bin. Jetzt hat ihn erst recht eine tiefe Freude erfüllt. Eigentlich war es das, und ich weiß, dass die Zeit schon sozusagen um ist. Wir haben uns den Nebendarsteller zu Genüge angesehen. Aber ich möchte ganz zum Schluss noch zwei Gedanken weitergeben. Die betreffen nicht den Nebendarsteller, sondern diesmal den Regisseur der Geschichte. Sie wissen ja, wer der Regisseur dieses Apostelgeschichte-Films ist. Das ist der Heilige Geist. Und die Regiearbeit des Heiligen Geistes ist in dieser Episode vielleicht besser mit Händen zu greifen als irgendwo sonst. Der Heilige Geist führt Philippus. Der Heilige Geist führt den Äthiopier. Den Philippus schickt er auf eine einsame Wüstenstraße Richtung Gaza. Den Äthiopier hat er schon viel früher losgeschickt. Der wusste gar nichts davon. Der merkte nicht, dass jemand sein Leben lenkt. Er hat ihn aus Meroe nach Jerusalem geschickt und dann wieder auf den Heimweg. Und dann führt Gott es so, dass er die beiden punktgenau zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein lässt. Auf einer einsamen Straße irgendwo zwischen Jerusalem und Gaza. Das nenne ich Timing. Und das Timing geht noch weiter. Genau in dem Moment, wo die beiden aufeinandertreffen, ist der Äthiopier bei seiner Lektüre der Jesaja-Rolle in Kapitel 53 angekommen. Einen besseren Text, um jemand das Evangelium zu erklären, gibt es im ganzen Alten Testament nicht. Das ist die Kernstelle schlechthin. Und Philippus hört, wie der Mann diese Verse liest, und er braucht eigentlich nur noch den Schlüssel zu nehmen, den er ja hat, und ins Schloss zu stecken und das verschlossene Zimmer aufzuschließen. Das Geheimnis, das diesem Mann bis dahin verschlossen war. Gott hat alles vorbereitet für eine echte Umkehr, eine echte Wiedergeburt. Der Äthiopier war auf der Suche nach Gott und Philippus konnte ihm die Antworten geben, die ihm halfen, den entscheidenden Schritt zu tun. Und das Timing geht noch weiter. Gerade wie sich der Mann entschließt, ja, ich mache mit Jesus ernst, da taucht eine Wasserstelle auf. Alles ist zur Taufe bereit. Was lernen wir aus dem allem? Gott führt. Er führt uns Christen. Sehen Sie, wenn wir offen sind für ihn, dann führt er uns in Aufgaben, die seiner Sache dienen, so wie er den Philippus geführt hat. Dann wird durch uns seine Gemeinde gefördert, sein Reich gebaut. Und Gott führt auch die Nichtchristen. Der arbeitet auch an ihnen, damit sie eine Gelegenheit bekommen, sich ihm zu öffnen und ihm Vertrauen zu schenken. In Jeremia 29 steht dieser schöne Vers: Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Und das letzte, der letzte Gedanke: Unsere Geschichte ist neben vielem anderen eine Missionsgeschichte. Die äthiopische Kirche ist zwar erst vom 4. Jahrhundert an nachgewiesen, aber die äthiopischen Christen selber führen die Entstehung ihrer Kirche auf diesen Hofbeamten, diesen Eunuchen der Kandake zurück. Und sogar der Kirchenvater Irenäus sagt bereits im 2. Jahrhundert nach Christus, dass Äthiopien durch diesen Mann evangelisiert wurde. Gott hat also dafür gesorgt, dass durch einen Mann, der nach ihm fragt, Äthiopien für Gott erschlossen wurde. Und das hat Gott so geführt. Sehen Sie, dieser Text macht klar, dass Missionierung der Völker in aller Welt nicht das Programm der Christen ist. Das nicht ihr eigenmächtiges Handeln. Das ist nicht etwas, was man besser abstellen sollte, weil man den Leuten, wie man heute sagt, damit schadet. Nein, Gott will das so. Gott hat diese Geschichte initiiert. Er hat sie angestiftet. Er hat den Befehl dazu gegeben, hat alles sorgfältig geplant und in die Wege geleitet. Der Philippus ist nicht aus eigenem Antrieb auf diese einsame Wüstenstraße. Philippus hatte eine tolle Arbeit in Samaria. Es heißt, Scharen von Menschen kamen zum Glauben. Es geschahen viele Heilungen. Und plötzlich sagt Gott: Hey du, geh nach Süden auf eine einsame Straße. Das hätte er von sich aus doch nicht gemacht. Gott hat ihn von dort weggeholt. Sonderbarer Auftrag. Aber Gott wollte, dass ein Ausländer, ein Behinderter für sich gewonnen wird, für Jesus gewonnen wird. Er wollte durch ihn ein ganzes Land für Gott erschließen. Um die Enden der Erde zu erreichen, setzt Gott solche Dinge in Bewegung. Und er braucht nicht nur die Apostel, er braucht auch einen Diakon. Er braucht manchmal Christen, die völlig unbekannt sind, namenlose Leute. Die Gemeindeleiter in Jerusalem haben dieses Event nicht geplant. Die hatten noch lange nicht daran gedacht, dass sie irgendwie mit Ausländern übers Evangelium sprechen. Das hat Gott geplant. Und die Gemeindeleiter konnten nachher bloß versuchen, Schritt zu halten und nicht ungehorsam zu sein. Das Heil ist nicht an Jerusalem gebunden und nicht an die Apostel. Gott handelt oft ganz unabhängig von uns oder weit über das hinaus, was wir unter Kontrolle haben. Wir als Christen, wir müssen einfach wissen, dass es Gottes Wille ist, allen Menschen und allen Völkern das Evangelium zu bringen. Und deshalb müssen wir uns täglich neu fragen, wie kann ich mich heute einspannen lassen in diesen Auftrag? Wie kann ich heute Zeugnis für Jesus sein? Und wir müssen die Ohren offen halten, so wie Philippus, dass wir hören, wenn Gott zu uns sprechen will, dass er uns auch wirklich zu Leuten führen kann, die offen sind für seine gute Botschaft, so wie er den Philippus zu dem Äthiopier führen ließ. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus Christus, ich danke dir sehr für diese Geschichte, die einen so direkten und anschaulichen Unterricht gibt darüber, wie damals Menschen zu dir gefunden haben. Es geschah durch ein Gespräch, es geschah durch einen Kontakt, den du hergestellt hast. Und du hast auf beiden Seiten gearbeitet, bei Philippus, dass er bereit war, dieses Gespräch zu führen, dass er auch die nötigen Kenntnisse hatte. Und bei dem Äthiopier hast du das Herz geöffnet, dass er hörte und verstand und glaubte. Herr, ich bitte dich, dass wir selber doch auch solche guten Begegnungen haben mit Menschen, die dich brauchen und die für dich offen sind. Wir bitten dich, hilf uns, uns führen zu lassen. Und wenn jemand da ist, der diesen Schritt, den entscheidenden Schritt zu dir noch gar nicht gemacht hat, dann öffne doch sein Herz, öffne ihm die Augen des Herzens, damit er dich versteht, dich lieb gewinnt, sein Leben dir anvertraut. Amen.